aber es war eher in Anführungsstrichen so ein bisschen die Sorge oder die Frage, kann ich das hier wirklich aufgeben? Ich habe es hier so unfassbar gut, es macht so viel Spaß. Und irgendwann stellt man sich aber dann tatsächlich mal natürlich die Frage, ob das jetzt so der Job ist, den ich ein Leben lang machen möchte. Und das war, glaube ich, so ein bisschen mein Glück des Neuen auch, dass ich dort einfach mal viele Denkanstöße geben konnte, insgesamt in der Personalwelt bei Appetito.
Herzlich willkommen zu Let's Talk People, der Küchentalk mit inspirierenden Menschen aus verschiedenen Branchen, aber immer mit demselben Ziel: spannende Einblicke in das People-Management Ihrer Unternehmen zu bekommen. Heute präsentiert von Gina Renner.
Hallo, ich bin Gina, Mitgründerin von Unfold Now. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk People. Heute zu Gast Thorsten Schmalbrock. Thorsten ist Head of Human Resources bei EMP Merchandising und blickt auf eine beeindruckende Karriere in den Bereichen HR und Finance zurück. Nach 11 Jahren als Banker bei der NRW Bank entschloss er sich, den Schritt in die Welt des Personalwesens zu wagen. Dabei sammelte er nicht nur wertvolle Führungserfahrung, sondern erschloss sich auch neue Perspektiven auf die moderne HR-Landschaft. Neben seiner beruflichen Expertise hat Thorsten auch eine kreative Seite. Ehrlicherweise, ich kenne Thorsten schon ein bisschen und mir war das vorher nicht bewusst. Ich habe jetzt aber herausgefunden, dass er auch als Musiker und Hochzeitssprecher Leute begeistern kann. Herzlich willkommen, lieber Thorsten. Ich freue mich, dass du heute dabei bist.
Ja, liebe Gina, vielen Dank. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Schön, dass das heute geklappt hat und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Hast du das Gefühl, ich habe gerade irgendwas in der Intro vergessen, wo du sagst, das wäre noch total wichtig, dass die ZuhörerInnen das wissen?
Nee, da war eigentlich alles Wesentliche dabei. Und meine zweite Leidenschaft für Schalke 04 möchte ich an dieser Stelle aufgrund der sportlich miserablen Situation dann doch lieber unerwähnt lassen.
Okay, dann lassen wir das mal einfach außen vor. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt in unser Impulsspiel rein. Das bedeutet, ich stelle dir Fragen mit 2 Antwortmöglichkeiten und du hast so 2-3 Sekunden Zeit, dich zu entscheiden. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Okay. Konzert oder Festival?
Konzert.
Startup oder Konzern?
Startup.
Führung oder Beratung?
Führung.
Strukturierter Tagesplan oder spontane Entscheidung?
Spontane Entscheidung.
Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule.
Okay, ich bin beeindruckt. Du hast wirklich immer eine ganz klare Entscheidung getroffen. Das ist nicht bei allen unserer Gästinnen immer so der Fall gewesen. Da bin ich gerade mal beeindruckt, Thorsten.
Ja, da habe ich auch ein bisschen was überspielt. Die ein oder andere Entscheidung ist mir schon schwer gefallen, aber das macht dieses Impulsspiel ja aus. Und ich wollte jetzt nicht den Olaf Scholz machen, einfach mal nicht auf die Frage antworten. Von daher habe ich mich angestrengt, kurz und prägnant und im Zweifel spontan zu antworten.
Okay, sehr gut. Ich würde total gerne mal einsteigen von deinem Wechsel von der Bank als Berater zur HR-Welt. Hol uns mal ab. Also, wie kam das? Also, hol uns da mal ab? Was ich ganz oft empfinde, ist, dass gerade auch so Finance und HR, das können schon ja auch so Spannungsfelder sein. Und finde es dann immer wieder spannend, das passiert ja hier und da, dass die Leute von der einen Richtung in die andere reinwechseln und finde da die Beweggründe total interessant. Und vor allem auch, was du vielleicht ja auch dadurch für dich so mitnehmen konntest an Vorteile, weil du andere Perspektiven hast.
Ja, absolut. Sicherlich auch nicht so der klassische Standardweg, den man jetzt in so einem Musterlebenslauf irgendwie niederschreiben würde. Also vielleicht nochmal 2-3 Sätze zu meinem Job in der Bankenwelt. Es war nicht so eine klassische Bank, sondern die NRW Bank ist ja ein Landesförderinstitut und ich durfte da 11 schöne Jahre inklusive Ausbildung als Förderberater verbringen. Da war so mein Job eben Gründerinnen und Gründer, Unternehmer, und Unternehmerinnen etc. zu beraten in allen Belangen der Finanzierung. Und das in Nordrhein-Westfalen. Der Job hatte viele angenehme Seiten. Ich war viel unterwegs, habe unheimlich viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, viele tolle Unternehmen kennenlernen dürfen. Und irgendwann stellt man sich aber dann tatsächlich mal natürlich die Frage, ob das jetzt so der Job ist, den ich ein Leben lang machen möchte. Diese Reisetätigkeit hat ja dann eben auch zum Nachteil, dass ich viel von zu Hause weg war. Und 2018 ist unsere erste Tochter geboren worden. Und das ist dann so ein Punkt im Leben, wo ich dann überlege, okay, möchte ich das noch? So ein Job mit viel weg sein, 3-4 Mal die Woche irgendwo, entweder nachts auf der Autobahn oder im Hotel. Ja, und passenderweise hat sich dann zum Ende des Jahres 18 Appetito gemeldet. Ein guter Bekannter von mir dort kurz zuvor die Personalleitung übernommen hatte. Viele Grüße an dich, Eike, an dieser Stelle. Und hat gefragt, Mensch, ich suche hier jemanden, der hier mal das ganze Thema Personalcontrolling aufbaut und hätte dafür gern mal so einen typischen Nicht-Personaler, der aber in der Zahlenwelt zu Hause ist. Und so ist er irgendwie auf mich gekommen.
Darf ich da direkt mal reinfragen?
Bitte.
Weißt du, warum er gesagt hat, eine Nicht-Personaler? Was hat er sich davon versprochen, dass du Nicht-Personaler warst?
Ja, er ist auch ein Freund davon, nicht immer die Sachen genauso zu machen wie schon 2-3 Mal zuvor. Also er hätte sich ja jetzt auch jemanden suchen können, der schon ewig viel Erfahrung im Bereich HR-Controlling hat und der das womöglich schon 1-3 Mal irgendwo anders betreut hat, das Thema Personalcontrolling, sondern er war immer ein Freund davon, nicht nur in dem Bereich, sondern insgesamt auch mal ein bisschen frischen Wind und mal einen anderen Blickwinkel eben reinzubringen. Und deswegen war für ihn klar, ich möchte da ganz gerne nicht so einen sehr erfahrenen, also in diesem Bereich erfahrenen Menschen haben, sondern ich würde mich freuen, wenn da mal jemand aus einer anderen Richtung reinkommt und vielleicht nicht durch die Personalbrille guckt, sondern eher so durch die Zahlenbrille. Und aus dem Grunde ist er dann unter anderem eben auch auf mich gekommen und hat nicht sich in der klassischen HR-Welt umgeguckt.
Okay, spannend. Und was jetzt aus deiner Erfahrung oder auch wenn du so Retro-Perspektive darauf guckst, was hast du anders gemacht? Was waren so die größten Erfolge dadurch, dass du ja fachfremd in bestimmten Bereichen, HR-fremd warst?
Also ich glaube, allen voran habe ich einfach als erstens der Neue bei Appetito und dann auch der Neue im Personal mal wirklich viele dumme Fragen gestellt, die auf den ersten Blick vielleicht für einen Personaler obsolet sind. Und da hätte sich der ein oder andere auch sicherlich fragen können, wieso fragt er das jetzt? Aber auf der anderen Seite sind es ja manchmal diese einfachen dummen Fragen, die auch die Leute, die schon lange in diesem Job sind, einfach mal dazu bringen, über sich und die eigene Herangehensweise nachzudenken und vielleicht doch auch mal so ein paar grundlegende Dinge anders zu sehen und anders zu machen. Denn ich glaube, der Killer von jedweder Innovation und jedem Fortschritt ist ja dieser Satz, der, glaube ich, bei vielen Menschen die Nackenhaare hochtreibt. Das haben wir ja schon immer so gemacht. Und das war, glaube ich, so ein bisschen mein Glück des Neuen auch, dass ich dort einfach mal viele Denkanstöße geben konnte, insgesamt in der Personalwelt bei Appetito.
Kannst du konkret sagen, was für Denkanstöße das waren? Also ich stelle mir jetzt die Frage, wenn ich zuhöre, was würde ich so für mich aus dem Personalcontrolling mitnehmen, wo ich jetzt sage, das sind gute Punkte, das mache ich mal anders oder da gucke ich mal rein. Hast du da was ganz Konkretes für uns?
Also ich komme natürlich oder bin natürlich sehr stark in der prozessualen Welt da eingestiegen. Und wenn ich mir jetzt mal so überlege, was so ein Mitarbeiter in Anführungsstrichen für Arbeit in einer Personalabteilung auslöst, dann fängt es ja schon ganz vorne an beim Recruiting, beziehungsweise ich beschäftige mich mit Bewerbern und mit Menschen, die dann eben eingestellt werden. Und ich habe relativ schnell festgestellt, dass wenn ein neuer Mitarbeiter startet, dann wird an insgesamt 7 Stellen wurden händisch seine Stammdaten erfasst, also in verschiedenen Systemen oder Tabellen, so nicht immer exakt die gleichen oder sonst was, aber da waren schon sehr, sehr viele Doppelungen dabei.
Ja,
7-mal.
Kennt man,
genau. Und das war spürbar, okay, das wird halt schon immer so gemacht und da wurde gar nicht mehr drüber nachgedacht, sondern das hat man einfach so als Gesetz hingenommen. Das wurde gar nicht hinterfragt und ich habe halt diese Fragen gestellt und relativ schnell war klar, dass man von dieser Zahl halt eben herunterkommen konnte. Und das war so ein Punkt, da konnte ich, glaube ich, ganz gute Impulse setzen. Und das zweite Thema, was mir so spontan einfällt, ist so die Welt weg vom Papier. Also mir ist immer noch gut in Erinnerung, da war eine Kollegin, die habe ich häufiger dann auf dem Parkplatz mit so einem kleinen Rollköfferchen hinter sich herlaufen sehen und habe ihr dann immer mal ein schönes Wochenende gewünscht oder gefragt, wo es denn hingeht. Daraufhin bekam ich von ihr die Antwort, nee, also ich habe morgen Tag Homeoffice, da sind die Unterlagen drin für meinen Homeoffice-Tag. Und ich habe kurz nach der versteckten Kamera geguckt, um ehrlich zu sein, aber es war halt de facto so, sodass ich also dann relativ schnell erkannt habe, gut, wir müssen hier möglichst mal weg vom Papier, so rein in die Digitalisierung, und wobei das eben nicht nur Scannen heißt, sondern Digitalisierung insgesamt als prozessuales Denken. Und das sind so zwei ganz konkrete Dinge, die mir da jetzt einfallen, wo ich, glaube ich, von Anfang an durch meine dummen Fragen und Impulse dann vielleicht auch einiges bewegen konnte.
Vielleicht noch als Tipp für unsere ZuhörerInnen. Also, weil ich finde, gerade das Thema Digitalisierung ist ja auch etwas, was sehr viele Unternehmen beschäftigt. Was waren vielleicht so die ersten 2, 3 Schritte, die du dir angeguckt hast, die du angegangen bist, wo du sagst, so hey, das kann jetzt jemand direkt mal für sich mitnehmen, wenn einem auch das Thema beschäftigt? Hast du da so konkrete Anhaltspunkte?
Ja, also insbesondere das, was ich gerade eingangs gesagt habe. Also ich finde, der beste Blick ist immer mal so entlang des Mitarbeiterlebenszyklus sich anzugucken, wo wird ein Mitarbeiter überall angefasst, und jetzt bitte nicht wortwörtlich nehmen, sondern angefasst im Sinne von wo verursacht er in irgendwelchen Prozessen Arbeit, und sich das einfach mal möglichst plastisch aufzumalen und diesen Prozess auch mit einem Tool oder was auch immer mal grafisch darzustellen. Das ist immer das Einfachste. Ich glaube, so ein Pauschalrezept, so nach dem Motto, guckt mal als erstes da oder dahin, ist schwierig, weil die Unternehmen das ja wirklich zum Teil schon sehr unterschiedlich handhaben. Aber dann erkennt man relativ schnell, auch auf den ersten Blick, wo eben diese Schwachstellen sind. Bleiben wir bei meinem Beispiel. Wenn ich an diesem Prozess erkenne, okay, 7-mal wird jetzt mein Name, meine Adresse, mein Geburtsdatum irgendwo eingegeben, dann ist relativ schnell erkennbar, dass ich an dieser Stelle eben mal ansetzen muss. Dass das also der erste Punkt ist, wo ich eben so low-hanging fruits einsammeln kann und wo ich schon mal deutlich den Prozess verbessern kann. Und das ist eigentlich so mein Tipp, nicht so ganz konkret, sondern wirklich zu visualisieren. Setzt euch neben die Menschen, die tägliche Arbeit machen, und versteht diesen Prozess, und dann werdet ihr relativ schnell erkennen, an welcher Stelle ihr als erstes ansetzen könnt.
Und dann scheint es dir ja ganz gut in der People-Welt gefallen zu haben. Du bist ja immer noch da zu Hause.
Ja, wollte ich auch nicht wahrhaben. Und meine erste Reaktion damals, nachdem dieser Anruf meines jetzt ehemaligen Chefs Eike kam, also ich kann ja jetzt nicht aus der Bank in den Personalbereich gehen, habe ich ja gar keinen Plan von, aber habe mich dann mal eben mehr damit beschäftigt. Und in der Tat musste ich mir relativ schnell eingestehen, dass das ein ziemlich cooles Feld ist und dass das ein wirklich spannender Bereich ist. Ich bin ja dann auch nur sehr kurz bei diesem ersten Job, bei dem reinen HR-Controlling geblieben, sondern habe dann auch schnell irgendwie 2, 3 andere Aufgaben übernommen im Personalbereich, schwer so eben in diese administrative Ecke, also von der Payroll bis hin zum Service-Thema, und bin dann auch zur Führungskraft geworden. Und ich muss wirklich sagen, dass ich sehr überrascht war, wie viel Spaß mir die Arbeit im Personalbereich macht. Also das Arbeiten mit Menschen, immer auf der einen Seite irgendwie Zahlen noch im Hinterkopf zu haben, trotzdem aber eben das Menschliche, den persönlichen Austausch etc. immer in den Vordergrund zu stellen. Und da war ich selber überrascht von mir, dass mir dieser Wechsel so gut gefallen hat und bis heute einfach die Arbeit im Personalbereich so viel Spaß macht.
Wie hast du es dir dann vorgestellt, dass du sagst, du warst so überrascht gewesen? Also hattest du so ein typisches Bild vor Augen und warst dann so überrascht, so ach, ist ja irgendwie doch ganz anders? Oder woher kommt dieser Überraschungseffekt?
Ich glaube, das war eher gar nicht so, dass ich ein Bild vor Augen hatte, wie das so wird, sondern dass ich so in dem gefangen war, wo ich war. Also mit gefangen meine ich gar nicht so negativ, sondern die NRW Bank ist nach wie vor ein wahnsinnig toller Arbeitgeber. Es ist auch heute ein unheimlich toller Job, den ich vielleicht auch noch gemacht hätte, wenn mein Leben ansonsten in andere Richtungen gegangen wäre. Aber es war eher in Anführungsstrichen so ein bisschen die Sorge oder die Frage, kann ich das hier wirklich aufgeben? Ich habe es hier so unfassbar gut, es macht so viel Spaß. Und das war eher so der Grund, wieso ich dann nachgedacht habe, naja, und wie wird's denn dort? Ja, also, und ich hatte jetzt schon den Vorteil, ich meine, ich bin ja Rheinenser, hier geboren und wohne immer noch hier. Appetito ist der größte Arbeitgeber in Rheine. Das heißt, ich kannte meinen dann zukünftigen Arbeitgeber. Ich wusste durch meinen dann Chef auch natürlich schon so ein bisschen mehr, was mich erwartet, als wenn man vielleicht irgendwie ganz in ein unbekanntes Terrain wechselt. Aber trotzdem war es, glaube ich, eher so ein bisschen die ängstliche Frage, kann ich das jetzt hier wirklich aufgeben und was Neues wagen? Ich hatte gar nicht so ein ganz konkretes Bild davon, sondern als ich dann allmählich so die Frage für mich beantwortet habe, ja, so unter Berücksichtigung aller, vor allem auch der privaten Rahmenbedingungen, macht jetzt ein Wechsel Sinn, habe ich eigentlich relativ schnell unheimlich großes Interesse und Neugierde auf diese neue Aufgabe bekommen und habe mich dann auch eigentlich total begeistert da reingeschmissen. Also Angst vor dem Neuen hatte ich gar nicht, sondern eher so ein bisschen Respekt vor der Veränderung.
Kann ich total nachvollziehen. Also wie du sagst, das ist ja nochmal ein neuer Bereich und also ne, das ist ja schon so ein Schritt ins Ungewisse. Inwiefern hat dich denn dein Chef dabei unterstützt, gut anzukommen? Gibt es so, wenn du es auch nochmal für dich reflektierst, Punkte, wo du sagst, hat er echt gut gemacht? Vielleicht gab es auch genauso verpasste Chancen. Wie war das für dich?
Ja, er hat mir einfach jederzeit das Gefühl gegeben, dass er zu 100% hinter mir steht, hat mir jederzeit die Verantwortung auch übertragen und das Gefühl gegeben, Entscheidungen treffen zu können. Und er war einfach jederzeit ansprechbar, ne? Egal ob jetzt eben in Person oder auch eben telefonisch. Also das war für mich wirklich ein unheimlich glücklicher Zustand, dass ich da wusste, ich habe jemanden hinter mir, der sich ja für mich entschieden hat und der mich dann aber auch nicht im Regen stehen lässt, sondern der da komplett hinter mir steht. Und das war für mich natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung, weil wenn man dieses Gefühl hat, auch des Backups, dann hat man ja vielleicht auch den Mut, eben mal Veränderungen anzustoßen etc. Denn ich wusste, okay, wenn ich etwas anders machen möchte, wenn ich etwas verändern möchte, dann habe ich immer jemanden hinter mir, der das unterstützt und der da auch hintersteht. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Voraussetzung. Von daher habe ich da wirklich eigentlich perfekte Rahmenbedingungen vorfinden können. Und so konkrete, also Dinge, wo ich mir was anderes gewünscht hätte, kann ich gar nicht benennen tatsächlich, weil es ist wirklich so gelaufen, wie ich mir das für einen Wechsel auch hätte vorstellen können, glücklicherweise. Und da war ich sehr, sehr froh natürlich drüber.
Das kann ich mir vorstellen. Wenn du jetzt so deine Erfahrungen einmal anschaust, also auch aus dem Bankwesen, dann in deiner Rolle bei Apotito, inwiefern haben die dich als Führungskraft von heute geprägt? Was sagst du, ey, das hat so auf mich abgefärbt, vielleicht auch positiv oder auch negativ?
Boah, ja, es ist eigentlich jeder Tag, der mich geprägt hat, sowohl menschlich, persönlich wie auch fachlich. Und ich gucke gleich mal, ob mir irgendwie so 2, 3 konkrete Sachen einfallen. Aber ich glaube, alles, was ich in der Bank gelernt habe, da ist sicherlich der Punkt, ich bin ja relativ jung, mit 24 dann nach Ausbildung und Studium in diesen Beraterjob reingekommen, bin dann alleine im Land rumgefahren und hatte plötzlich mit Bankvorständen, Geschäftsführern von Unternehmen zu tun etc., immer relativ nah an der Politik dran. So, und da muss man natürlich, wie mein damals alter Chef in der Bank immer gesagt hat, erstmal so ein paar Pflöcke setzen als junger Kerl, ne? Oder seine zweite Metapher war immer dicke Bretter bohren, um sich in dieser Welt zu beherrschen. Das hat mir sicherlich einiges abverlangt. Da hatte ich auch eine ganze Zeit lang am Anfang dran zu knabbern, aber da bin ich auch unheimlich dran gewachsen.
Wie bist du daran gewachsen? Sorry, da würde ich gerne direkt rein. Weil wenn du sagst, du hattest daran zu knabbern und du bist daran gewachsen. Weil ich finde, das sind ja oft so Wege, wo sich's entscheidet, ob man es weitermacht oder nicht. Was hat dir dabei geholfen zu sagen, ich stehe das hier jetzt irgendwie durch?
Also auch da natürlich der Support durch meinen damaligen Chef und meine deutlich älteren und erfahreneren Kollegen. Aber ganz konkret, ich bin einfach sehr, sehr viel selbstbewusster und ruhiger, besonnener geworden mit der Zeit. Und wusste einfach immer mehr, okay, ich kann das und ich brauche mich jetzt auch nicht verstecken. Hat halt immer so dieses Einschüchterungsgefühl. Alleine schon die Gebäude, die Räumlichkeiten, wo man dann reinkommt, wenn man mal beispielsweise eben mit so einem Bankvorstand verabredet ist, das ist ja an sich schon einschüchternd. Und das Zweite ist, ich habe am Anfang relativ viel mit nach Hause genommen. Also so eine ganz konkrete Situation, wenn da jetzt ein Unternehmerpaar ist, also auch ein Familienunternehmen und dieses Unternehmen brauchte dringend eine Finanzierung, stand womöglich schon mit dem Rücken zur Wand und diese Finanzierung konnte aber eben nicht gewährt werden, dann steht da ja auch nun mal eben ein Schicksal dahinter, nicht nur für das Unternehmen, die Mitarbeiter, sondern auch für die Familie. Und mein Job war es ja dann unter anderem eben auch, hier entsprechend dann den Leuten mitzuteilen, das funktioniert nicht aus diesen und jenen Gründen. Und das habe ich so die erste Zeit immer mit nach Hause genommen. Das hat mich ganz schön beschäftigt und ist mir dann natürlich auch zu Hause so ein bisschen auf die Laune geschlagen. Und das hat eine Zeit gebraucht. Einerseits dieses Thema Selbstsicherheit, Souveränität. Ich glaube, heute würde man da noch andere Begriffe für finden. Und andererseits aber auch dieses Thema so ein bisschen, ich halte das Berufliche von meinem innersten persönlichen Kern weg. Das waren so eigentlich die wesentlichen Dinge, die mir gerade in diesem Job in den ersten 2-3 Jahren ziemlich zugute gekommen sind. Und ein so ein weiterer Punkt war, dass eine wesentliche Aufgabe dieses Jobs war, immer wieder auch auf einer Bühne zu stehen, Vorträge zu halten vor entsprechendem Fachpublikum. Da kam mir dann natürlich wieder das Hobby, das du vorhin ansprachst, zugute. Seit meinem vierten Lebensjahr spiele ich Klavier, bin das also gewohnt, irgendwie auf einer Bühne zu stehen, vor anderen Menschen etwas zu tun. Und deswegen hatte ich da nie Startschwierigkeiten mit, aber trotzdem war das ja nochmal ein ganz anderes Setting, als jetzt an einem Klavier zu sitzen, stattdessen einen Fachvortrag zu halten. Und auch das war eine unheimlich wertvolle Zeit. Mit jedem Vortrag bin ich da weiter gewachsen, vom Auftreten her, von der Ausdrucksweise her, auch da von der Souveränität her. Und das ist auch so ein ganz konkreter Punkt, der mich da enorm weitergebracht hat.
Ja, finde ich gerade total spannend, auch zu sehen, wirklich nochmal so aus dem Privaten, was man da so für sich ja mitnehmen kann und wie man ja auch immer wieder schauen kann, wie kann ich sowas gezielt für mich nutzen und auch gucken, vielleicht in einem Umfeld, wo ich mich erstmal echt wohlfühle, Sachen zu lernen in dem Setting und es dann nochmal im beruflichen Kontext für mich anzuwenden, zu wissen, okay, da ist schon mal jetzt so ein anderes Backup irgendwie, was man hat.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist jetzt auch wieder eine ganz wichtige Erkenntnis so für den Job im Personalbereich. Man kann das nicht trennen, so zwischen, das sind deine persönlichen Fähigkeiten und Eigenschaften und Stärken und das sind deine beruflichen Eigenschaften, Stärken, Schwächen, sondern das ist ja gar nicht trennbar. Natürlich kann jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin auch immer wieder private, persönliche Stärken einsetzen, aber auch Schwächen haben. Und ich kann ja nicht sagen, so, jetzt ist Arbeit, jetzt schalte ich meine persönlichen Stärken und Schwächen mal aus und lege jetzt die berufliche Diskette ein. Für die Älteren von uns, Disketten ist ja früher mal ein Speichermedium gewesen. Das geht ja nicht, sondern das geht ja Hand in Hand. Und deswegen ist es auch total wichtig zu wissen, was für persönliche Stärken die Menschen haben, um sie dann auch in einem Unternehmen bestmöglich einsetzen zu können. Auch wenn sie vielleicht gar nicht ursprünglich was mit dem eigenen Job zu tun haben. Aber jeder Mitarbeiter bringt ja immer ein Gesamtpaket mit. Mhm. Und das merke ich an mir selber halt eben auch.
Finde ich total gut, dass du das sagst. Da stellt sich mir direkt die Frage, jetzt in deiner aktuellen Rolle bei EMP, wie hat das Einfluss auf eure MitarbeiterInnenauswahl? Also wenn du dir auch jetzt dein Team anguckst oder wie ihr rekrutiert, inwiefern hat es da eine Relevanz schon an dem Punkt, das mit einzubeziehen und da einmal tiefer reinzugehen?
Ja, das hat eine ziemlich große Relevanz, wobei man jetzt natürlich nicht sagen kann, dass man in der Auswahl auch immer alle wesentlichen Punkte mitbekommt und erfährt etc. Aber es ist schon so, dass die gerade bei der Auswahl von zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die persönliche Note eine ganz große Rolle spielt. Ja, also klar, typischerweise fängt es ja auch bei uns, bei EMP heute immer noch mit den Bewerbungsunterlagen an. Und die Bewerbungsunterlagen dienen aber in allererster Linie dazu, um mal zu erkennen, ist da jemand spannend oder eben nicht. Und von da an wird die Ebene eigentlich immer auf den persönlichen Austausch verlagert. Also wir legen noch sehr viel Wert auf die persönlichen Gespräche, auch im Vorfeld, möchten gerne die Menschen kennenlernen. Und dann schauen wir natürlich, was auch in den Lebensläufen jetzt mal jenseits der eigentlichen beruflichen Erfahrung so drinsteht. Ne? Manche Menschen schreiben ja auch solche Hobbys oder solche Talente etc. gerne auch mal in so einen Lebenslauf mit rein, sodass wir dann natürlich die Kandidaten auch gezielt auf gewisse Dinge ansprechen können. Aber oftmals ergibt sich auch in persönlichen Gesprächen immer mal so ein Schnack aus dem Leben. Also ich selber, genauso wie meine Kolleginnen und Kollegen in meinem Team, wir versuchen diese Gespräche immer sehr auf Augenhöhe, sehr persönlich und nicht sehr förmlich zu führen. Also das Du wird ja bei uns auch gelebt, auch in Vorstellungsgesprächen. Das sorgt schon mal für ein ganz anderes Klima. Und wenn wir selber schon mal am Anfang so ein bisschen auch bei der Vorstellung über uns als Menschen erzählen, dann lädt das die Kandidaten direkt auch immer ein, immer mal was Menschliches von sich eben zu erzählen und nicht nur auf irgendeine Schulung, Weiterbildung, Zertifikat oder so einzugehen. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist für mich und für uns total wichtig. Und gerade bei EMP vielleicht sogar noch wichtiger als bei anderen Arbeitgebern. Also wenn du bei uns mal über den Flur läufst, und das hast du ja schon das ein oder andere Mal machen dürfen, Gina, dann musst du manchmal überlegen, ob du jetzt gerade irgendwie auf einem Festival unterwegs bist oder eben bei einem Arbeitgeber, weil tatsächlich ganz viele Menschen nicht nur bei EMP arbeiten, sondern auch in dieser Szene wirklich privat zu Hause sind. Das ist eigentlich ein unheimlich tolles, ein unheimlich tolles Beispiel dafür, wie gut das funktioniert, wenn die Menschen ja wirklich für ihren Job auch leben. Und deswegen ist das für uns ein ganz wichtiges Kriterium.
Was ich mich immer frage, also gerade auch wenn man jetzt nicht mit einer Eignungsdiagnostik nochmal arbeitet, weil das muss man ja auch wollen und das ist auch nochmal zeitintensiv, kostenintensiv. Was ich immer wieder feststelle ist, wie schafft man das? Weil man hört ja immer wieder, ne, so Cultural Match oder Cultural Fit, der muss menschlich zu uns passen. Diese Übersetzung zu schaffen, dass die Leute, die ins Interview gehen, darunter auch wirklich das Gleiche verstehen oder dass man so einen Konsens hat und nicht der eine in die eine Richtung denkt und das ist in seiner Wahrheit das, wo der fit ist und bei jemand anders ist es wieder nochmal anders. Wie spürt ihr da vielleicht auch Diskrepanzen auf oder merkt ihr das manchmal? Kommt das dann in den Gesprächen? Wie stellt ihr das sicher, dass da wirklich auch so der gleiche Konsens wirklich da ist, worüber man spricht?
Also ich glaube, ganz sicherstellen kann man das nie. Es gibt nie die 100-prozentige Sicherheit, dass ich da jetzt jemanden einstelle, der auch fachlich wie menschlich perfekt zum Unternehmen und zum Team passt. Nicht? Und nee, also ja, ihr könnt das, Gina, aber wir nicht, ne? Und ich glaube, das ist völlig unerheblich, ob ich da mit irgendwelchen Persönlichkeitstests oder so arbeite oder wirklich da eher auf die Ebene des persönlichen Gesprächs gehe. Damit will ich auch gar nicht sagen, dass solche Tests, ich kenne auch einige, habe auch schon einige angewendet. Ich will gar nicht sagen, dass die jetzt falsch oder schlecht sind, sondern will eher sagen, es gibt ja nicht die wissenschaftliche Methode, den richtigen Mitarbeiter oder die richtige Mitarbeiterin zu finden, so dieses Perfect Match, von dem man immer erfährt. Am Ende versuchen wir jetzt, wenn ich mal so aus unserer HR-Sicht gucke, immer möglichst viele Leute auch in gewisse Rekrutierungsprozesse einzubeziehen. Also das heißt konkret, dass wir spätestens im zweiten Gespräch, wir machen in der Regel mindestens 2 Gespräche mit den Kandidaten, da auch immer Leute aus dem Fachbereich dann dazu zu nehmen. Also die zukünftige Führungskraft plus 1 oder 2 Kolleginnen und Kollegen aus dem Team, damit auch dort mal irgendwie festgestellt werden kann, Mensch, passt das? Also ich sag dir gerne nochmal ein konkretes Beispiel. Wir hatten in den Anfängen meiner Zeit den Fall, dass wir, es war sogar auf Abteilungsleiterebene, eine Kollegin gesucht haben. Ich hatte dann eine Kollegin aus dem Fachbereich zu dem Vorstellungsgespräch dazu gebeten. Das war irgendwie nachmittags und am nächsten Tag wollte ich eigentlich nochmal kurz nachhören, wie so der Eindruck war. Und dann sagte meine Kollegin, ach ja, wir waren übrigens spontan gestern Abend noch 3 Stunden beim Italiener zum Abendessen. Und das sind so die Sachen, behaupte ich, die sind also in dem ganz konkreten Beispiel mehr wert als jeder Persönlichkeitstest oder sonstiges. Mhm. Und ja, deswegen ist uns da diese Ebene tatsächlich so ein bisschen wichtiger als jetzt die reine datenbasierte wissenschaftliche Lage. Aber da wird es auch natürlich andere Meinungen geben, die auch absolut okay sind. Meine Einschätzung ist nur, es gibt halt nicht den Weg, der einem garantiert das Perfect Match auf dem Silbertablett serviert. Und da muss einfach jeder so ein bisschen gucken, welcher Weg so nach dem eigenen Geschmack dann der richtige ist. Und am Ende muss man sagen, auch wenn das immer hart klingt, aber um dann ein Stück weit auf Nummer sicher zu gehen, gibt es ja nun mal auch eben noch die bekannte Probezeit, ja, also die Probezeit heißt ja nicht umsonst so, sondern beide Parteien haben halt eben in der Regel ein halbes Jahr die Möglichkeit herauszufinden, ist das jetzt hier wirklich das Richtige für mich oder für uns oder müssen wir womöglich doch nochmal irgendwie gegensteuern? Ne? Und das ist immer nochmal so ein bisschen wie so eine Art Testphase. Und dann nach den 6 Monaten sollte man bestenfalls ein relativ gutes Bild dazu haben, ob das für die Zukunft passt oder eben nicht.
Ja, finde ich echt nochmal gut zusammengefasst. Tatsächlich kommen wir auch schon so ganz langsam zum Ende. Ich habe natürlich noch meine Abschlussfrage. Mich würde total interessieren, weil ich das bei dir so spannend finde, aus den beiden Welten, aus denen du kommst, und mit dem, was du vorhin meintest, dass du durch deinen Wechsel vom Beratersein aus dem Bankenwesen in die People-Welt rein natürlich neue Perspektiven einbringen konntest. Welche neuen Perspektiven würdest du dir denn jetzt für HR, People oder für Führungskräfte wünschen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ach, das würde ich gerne mal irgendwie nochmal auf links drehen?
Boah, spannende Frage. Also ich glaube, dass das Entscheidende ist, immer den Menschen zu sehen und so ein bisschen auch ein Verständnis und ein Gespür dafür zu entwickeln, wie es in dem jeweiligen Menschen aussieht. Weil das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Eigenschaft, nicht nur für HRler, sondern auch für Führungskräfte. Ich habe ja so ein bisschen auch Fußball immer in meinem Leben gespielt und ich vergleiche das immer, weil ich bin halt auch ein Teamplayer und der Trainer, der muss sich ja auch immer fragen, so, ich habe jetzt hier eine Mannschaft und grundsätzlich hat jeder halt eben so seine Position, aber jeder Mensch ist ja auch eben besonders und jeder Mensch hat vielleicht mal eine blöde Phase, eine gute Phase etc. Jetzt kann ich, wie das ja heute auch im Fußball immer mehr gemacht wird, ganz viel mit Daten arbeiten und so weiter, aber so dieser menschlich-psychologische Faktor, der bleibt ja auch immer noch bestehen. Und da täte, glaube ich, dem ein oder anderen HRler wie auch der ein oder anderen Führungskraft sicherlich ganz gut, ab und zu einfach mal die Zahlenwelt oder das Buch zuzumachen und einfach mal den Leuten zuzuhören und mal zu fragen, Mensch, in was für einer Situation bist du denn gerade? Weil das bringt, glaube ich, ein ganz neues Verständnis für die Person und sorgt dann auch wieder dafür, dass ich die Person wieder vielleicht in eine Lage versetzen kann, dann eben beispielsweise noch bessere Leistungen zu erbringen. Also so ich hatte eigentlich auch mit der Frage gerechnet, Gina, ob ich eher so ein Typ bin für Human Resources, also von der Bezeichnung her Human Resources, People and Culture, People Management, was auch immer es da für Begriffe gibt. Ich hänge eigentlich gar nicht an der Bezeichnung, sondern tatsächlich eher an der Tatsache, deswegen macht mir das auch so viel Spaß im HR-Bereich, dass es um die Arbeit mit Menschen geht. Und dabei darf halt eben diese menschliche Komponente nicht nur nicht vergessen werden, sondern sie muss ausreichend Berücksichtigung finden. Und ja, jetzt hast du gerade gefragt, was würde ich auf links drehen? Das würde ich jetzt nicht komplett auf links drehen, weil das in vielen Fällen auch schon gut klappt, aber das fiel mir gerade so ein als einen Punkt, den ich sicherlich nochmal angehen würde.
Aber finde ich total schön, also wirklich einfach nochmal, ich würde mal das so rauspicken, was du gesagt hast, Zahlen, Daten, Fakten mal beiseite packen und Leute, geht mal wieder mit euren Mitarbeitenden ins Gespräch und fragt ihn einfach mal ganzheitlich, wie geht's euch denn eigentlich? Weil gehe ich total mit, das merke ich auch bei uns immer wieder im Team, was das für einen Unterschied machen kann. Weg von diesem, man startet ins Meeting, man fragt, wie geht's dir? Alle sagen, ja, alles okay. Hinzu mal wirklich sich die Zeit nehmen und mal tiefer reinhören und das gesamte Bild mal probieren, irgendwie mitnehmen zu können, zu dürfen, wenn sie dann auch aufmachen und teilen. Das gehört ja natürlich auch mit dazu.
Absolut, absolut. Die Leute müssen natürlich auch bereit sein und über gewisse Dinge zu sprechen, aber das öffnet einem dann nochmal ganz neue Welten und Blickrichtungen auf die Menschen. Und die menschliche Basis ist ja immer wichtig, auch im beruflichen Kontext, um gemeinsam gute Leistung zu bringen. Nur wenn ich als Führungskraft auch ein gewisses Verständnis dafür habe, wie es meiner Mannschaft eben gerade so geht, dann kann ich jeden Einzelnen auch bestmöglich einsetzen.
Ja. Thorsten, tatsächlich sind wir jetzt am Ende. Gibt es denn aber noch eine Sache, wo du sagst, das sollte man noch mitnehmen aus dem Podcast heute? Etwas, was du noch teilen möchtest, was ich vielleicht nicht gefragt habe?
Ach, Dina, du hast ja alles Wesentliche gefragt. Von daher vielleicht nur noch irgendwie einen Punkt, den ich so für mich auch mitgenommen habe, egal ob jetzt aus der Welt der Musik oder aus meinem beruflichen Kontext. Es ist so ein bisschen dieses Thema, seid immer offen für neue Dinge und es werden sich immer mal wieder links und rechts Türen öffnen und neue Wege ergeben. Klang jetzt mega philosophisch, aber so war es gar nicht gemeint. Und auch erst, wenn wir aus der Macht der Gewohnheit heraus so ein bisschen Abneigung zeigen und sagen, ah, ich kann ja jetzt nicht wechseln oder kann, also es hilft immer und es tut immer super gut, sich trotzdem mal mit den Möglichkeiten zu beschäftigen, auch wenn man dann am Ende zum Schluss kommt, nee, das ist jetzt gerade nicht das Richtige für mich, ist ja auch eine Erkenntnis. Und das ist sowohl privat wie auch beruflich unheimlich bereichernd, weil das holt einen selber immer mal wieder so ein bisschen aus der Komfortzone raus und bringt einen dazu, sich ein bisschen über die eigenen Grenzen hinaus zu bewegen. Und das ist eigentlich so eine ganz schöne Erkenntnis, die ich so, wenn ich jetzt mal so an die letzten 15 Jahre zurückdenke, für mich gewonnen habe, keine neue, mögliche neue Wendung einfach gänzlich auszuschließen, sondern sich zumindest mal mit gewissen Sachen zu beschäftigen.
Wenn das nicht wunderschöne Abschlussworte waren, Thorsten.
Oder?
Ja. Oder? Also ich finde, hätte ich nicht besser machen können. Dann kann ich eigentlich nur noch sagen, vielen, vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit geschenkt hast, deine Gedanken mit uns geteilt hast. Ich habe wieder mal echt viel dazugelernt. Also wir haben ja einige Zeit zusammengearbeitet, aber es waren wirklich neue Erkenntnisse für mich. Besonders, wie gesagt, dass du auch bei Hochzeiten singst. Und ich habe reingehört.
Oh je.
Ich muss gestehen, ich war beeindruckt. Also ich war echt so, okay, wow, warum kann er denn so gut singen und spielt auch noch Klavier? Also liebe ZuhörerInnen, wenn ihr mal reinschauen wollt, jetzt muss jetzt Zweiklang, richtig?
Genau, Zweiklang unterstrich Hochzeit. Da findet ihr mich auf Instagram. Für alle Hochzeitswilligen könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, schönes Hobby, schöne Leidenschaft, auch immer mal zum Ausgleich. Und Hochzeiten, es gibt wenig Ereignisse, die noch positiver sind als eine Hochzeit. Von daher ist das einfach auch ein Granatenhobby, weil man einfach immer wieder mit unheimlich guter Laune nach Hause fährt. Also macht tierisch Spaß.
Das glaube ich. Dann bleibt mir nur noch auch unseren ZuhörerInnen zu danken. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal bei Let's Talk People.
Tschüss. Vielen Dank. Ciao.